Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit setzen wir endlich unsere Game Talk Reihe bei Metroid fort, die wir letztes Jahr begonnen haben mit unserem Einstieg in Zero Mission auf dem Game Boy Advanced. Mittlerweile ist 2018 und der zweite Teil der Metroid-Reihe, vor allem dieser 2D-Reihe, ist im letzten Jahr geremaked worden mit Metroid Samus Returns und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und deswegen habe ich mir den Carsten wieder in die Runde geholt. Hallo Carsten.
Moin Moin.
Und den Robert, der das Spiel auch durchgespielt hat. Grüß dich.
Ja, hallo, gerade noch geschafft.
Darf ich kurz was anmerken?
Ja.
Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass wir ja den ersten Game Talk tatsächlich auch über das erste Metroid gemacht haben. Das Remake vom ersten Metroid. Und dass wir jetzt über das Remake vom zweiten reden. Also, dass wir quasi chronologisch komplett richtig sind.
Wir sind komplett richtig.
Was Metroid 1 und 2 so angeht.
Ja, das finde ich auch sehr cool. Und das wird auch am Ende dieser Episode noch eine kleine Diskussion geben, was denn das nächste Metroid sein könnte, was wir hier besprechen, weil ich habe echt Bock, mich mehr mit dieser Reihe auseinanderzusetzen.
Ich würde sagen, da gibt es gar keine Diskussion.
Okay, gut. Okay. Carsten erklärt die Diskussion für beendet, noch bevor sie begonnen hat. Ah, ja. Ja, diese Hitze. Es sind hier 32 Grad bei mir. Wie warm ist es bei euch?
26 oder so.
Ja, 31 müsste es schon sein jetzt. Oder 30.
25. Ja. Angenehme 25. Ich sitze hier im dicken Wollpullover und meiner Thermohose.
Das ist nicht okay.
Es wird hier tatsächlich bei mir die heißeste Woche des Jahres. Ich glaube, das ist sogar heute. Heute ist Montag und der kühlste Tag der Woche. Die nächsten Tage geht es ja auf 34, 35 Grad hoch.
Morgen wird es bei uns schlimm. Auch mit über 30 Grad.
Ich habe eben alle drei Haupt-Predator-Filme gesehen. Ne? Also nicht Alien vs. Predator oder so, ne?
Den habe ich letztens gesehen. Ja.
Aber jetzt, wo es so heiß ist, müsste so eine kommen. Ne? Die kommen immer, wenn es heiß ist. Ne?
Aber ist der dritte, ist der nicht auch schon unfassbar schlecht?
Nö. Predator ist okay.
Also Teil 1 fand ich mega, Teil 2 ist zu lange her, dass ich mich da gut daran erinnere, fand den aber auch noch ganz gut. Und der dritte, das ist doch der von, weiß nicht, 2011 oder so, oder 9.
Ja. Nee, ist okay.
Okay.
Ja, ja.
Na gut.
Kann man gucken. Und die Blu-Rays sind gut gemacht halt.
Ich hab die Blu-Rays auch. Aber ich hab bisher nur den ersten gesehen.
2 ist eigentlich auch gut, super. Ja. Kann ich nur empfehlen. Aber die kommen immer, wenn es heiß ist. Ja.
Ja, bei Metroid gibt es ja auch solche Hitzeareale immer wieder.
Ja. Ne, ich habe mein Dingsbums-Suit nicht an.
Erinnert ihr euch noch am letzten Jahr, als wir auf der Gamescom 2017 waren und Metroid das erste Mal angespielt haben, Carsten?
Ja.
Ich glaub, das war doch eine der ersten Stationen, die wir auch
Ja, das war gleich das erste, was wir morgens gemacht haben. Mhm. Also, ich weiß, wir haben erst Metroid gespielt und sind dann zu Mario gegangen, oder? War es andersrum?
Kann gut sein, aber ich erinnere mich noch ganz gut, als wir das ausprobiert haben, weil ich war echt ziemlich gehypt auf dieses Spiel nach der E3. Es war ja tatsächlich so, dass Nintendo auf der E3 2017 Metroid Prime 4 angekündigt hat, nur mit Logo, nichts weiter. Seitdem haben wir nichts mehr von dem Spiel gehört. Und hinterher bei diesem Treehouse-Event kam dann plötzlich Samus Returns auf den Tisch. Und das war, wenn ich mich recht erinnere, auch eins meiner meist erwarteten Spiele des Jahres. Und das kam ja auch relativ schnell dann auch. Das war ja auch dann fast schon fertig, als sie es angekündigt haben.
Haben die das letztes Jahr angekündigt oder war das schon nach diesem, das Jahr davor, nach dieser Zelda Direct? Nee, wie war das denn? Was war denn?
Nee, da war, glaube ich, Pokémon noch großes Thema.
Nee, weil ich erinnere mich, dass es halt diese Direct gab und dann halt danach einfach Metroid gespielt wurde und alle haben so nach der Direct ausgeschaltet und dann war so, okay, da läuft irgendwas Neues von Metroid und okay, was geht hier ab? Wieso haben die das nicht während der Direct vorgestellt, wenn alle Leute zugucken und spielen das jetzt, wenn irgendwie niemand mehr dabei ist? Das ist so mein, das habe ich noch so im Kopf.
Ja, und ich habe das Spiel dann auch danach gespielt, also der hier Zero Mission, was wir dann ja auch verpodcastet haben, weil ich diesen Hype dann auch mitnehmen wollte und das auch als Chance gesehen habe, hier in den Podcast reinzubringen. Aber dann waren wir eben auf der Gamescom, haben das gespielt und da bin ich erstmal zum Skeptiker geworden, weil ich überhaupt nicht klarkam mit dem Spiel, so wie es mir da präsentiert wurde.
Ich fand den Einstieg auch recht schwierig mit dieser Mechanik, dass man ja so kontern kann. Und das ja auch dann recht häufig nutzt, sag ich mal.
Ja, also du wirst ja gleich am Anfang bei dem Spiel mit dieser Kontermechanik vertraut gemacht und auch mit diesem Analog-Präzisionsschießen. Mhm. Du kannst ja jetzt stehen bleiben und dann 360 Grad schießen. Mhm. Und das fand ich super schwierig. Also ich hatte echt Probleme mit.
Ich fand das am Anfang auch echt schwer.
Und das hat mich dann erstmal abgeschreckt, deswegen habe ich das Spiel auch nicht am Anfang gespielt, als es dann rauskam, sondern ewig vor mir hergeschoben und dann jetzt, glaube ich, im April habe ich das diesen Jahres dann doch relativ zügig durchgespielt, auch auf 100% und habe es nicht bereut, also wahnsinnig cool gemacht.
Ich habe das direkt nach Release tatsächlich gespielt und auch echt schnell durch, also habe jede freie Minute quasi dieses Spiel gespielt. Und war auch hellauf begeistert, tatsächlich. Und hab das auch auf 100% gemacht.
Robert, du hast es relativ lange gespielt, ne? So immer mal so schubweise.
Ja, ich hab's einmal im Zug gespielt, als ich 2 Stunden zwischen Mainz und Koblenz gebaut habe. Das weiß ich noch. Im Winter. Und dann danach habe ich das erstmal nicht wieder angefasst, weil ich ein bisschen die Orientierung verloren habe auf der Karte, wo ich hin sollte. Und dann irgendwann in den letzten Wochen habe ich einfach durchgezogen. Es ging ziemlich flott. Aber ich habe nur auf 35,3% gespielt in 12,5 Stunden.
Das ist so ein Low Percent Run.
Ich verstehe das nicht. Das heißt, ihr habt alle Sachen gesammelt danach.
Ja.
Also ihr seid dann. Also ich dachte, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe jetzt keinen Bock, alle Türchen nochmal aufzumachen für nur so kleine. Also ich glaube, ich habe keinen Anzug oder sowas verpasst, aber bestimmt halt nicht die volle Anzahl von Raketen. Aber ich habe es nicht so gebraucht, weil ich die Amiibos alle haben.
Oh. Achso, was machen die denn eigentlich?
Ja, also das heißt, es gibt 4 Metroid Samus Zero Suit, ich sage immer Naked Suit dazu, das ist aber nicht okay. So ein Metroid, was ein bisschen so gummiartig sich anfühlt und das kann man drücken. Dann gibt's Smash Samus im normalen Suit und es gab halt einen neuen Samus auch im Anzug und die 4 und insgesamt machen die relativ wenig, aber ich glaube die mit dem Spiel rausgekommen sind oder andersrum, aber auf jeden Fall 2, die geben dir halt, du kriegst halt noch eine Tanke Energie und noch halt ein Balken Leben. Du kriegst noch eine Auffüllung Leben oder Energie, wenn deine Energie oder Leben aufgebraucht ist im Spiel.
Okay.
Nachdem du die eingescannt hast.
Also so ähnlich wie bei Zelda, wenn man irgendwie den Zelda-Amiibo benutzt, dass man dann auch wieder volle Herzen bekommt und sowas.
Ja, und das erleichtert, ich meine, ich habe schon an manchen Stellen gedacht, also wenn ich das nicht hätte, wäre das jetzt echt ein bisschen nervig. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich während des Spielens Sachen ausgelassen habe. Ich bin schon zurückgegangen, sobald ich dachte, ah, da habe ich jetzt was Neues. Also das heißt, vieles, was ich nicht gesammelt habe, war erst am Ende. Und dann, wenn man beim zweiten Durchspielen, also sobald man so einen Speicher hat, wo man durchgespielt hat und die einscannt, dann schaltet man den ultra-harten Modus frei mit und was ein bisschen unschön ist. Ne? Also es gibt schon ein paar Sachen, die man vielleicht so gern hätte, die nur mit den Amiibo kommen.
Aber ich glaube, als ich das Spiel regulär durchgespielt hatte, also bevor ich vom letzten Endgegner war, hatte ich auch schon irgendwie 75% oder so um und bei.
Bei mir ist es auch so. Ich habe relativ früh angefangen, gezielt Gegenstände zu suchen und an Areale zu kommen, an die ich so vorher nicht rankam. Paradebeispiel in diesem riesigen Außenareal, in dem auch das Raumschiff gelandet ist. Da habe ich versucht, möglichst viel zu erreichen, obwohl das Spiel es eigentlich noch gar nicht vorgesehen hatte, und bin da auch ziemlich auf die Schnauze gefallen, weil das einfach ewig viel Zeit braucht. Also du kannst dann irgendwann mit diesem Morphball ja dich an den Wänden hochziehen. Und da kommst du in diesem riesigen Areal halt sehr, sehr, sehr weit, aber du findest da nichts, weil alle Gegenstände noch nicht für dich vorgesehen sind, und deswegen, ja, habe ich, glaube ich, eine bestimmte Stunde Zeit verbraucht und sehr viel freigelegt von diesem Areal, aber es hat eigentlich mir nichts gebracht, und du kommst ja am Ende des Spiels genau an der Stelle wieder raus, und dann sollst du auch eigentlich erst dahin. Also es war ein bisschen schade, aber sonst habe ich auch relativ früh immer versucht, überall hinzukommen und auch die Areale schnell auf möglichst 100% zu bringen und mir zu merken, wo da noch was ist.
Vor allem diese Scanner-Fähigkeit, die zeigt einem ja auch während des, also in dem Bildschirm, in dem man sich befindet, an, wo noch irgendwie eine Wand zu zerstören ist oder sowas.
Genau.
Das war dann auch immer sehr praktisch.
Ja, kommen wir noch zu, das ist ein ziemlich umstrittener Punkt, diese Scanner-Fähigkeit, aber generell fand ich es nicht schwer, jetzt die 100% zu erreichen. Also das hat das natürlich enorm erleichtert, diese Arbeit. Also wenn ich mir da angeschaut habe, im Vergleich zum Gameboy Original, wie man da hätte alles finden sollen, da musst du ja wirklich jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Pixel umdrehen und gucken, ob du da nicht irgendwie hinterrollen kannst oder so. Mhm. Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt bei diesem Spiel.
Vor allem bei Metroid 2 gab es damals, glaube ich, auch noch keine Karte.
Mhm. Genau, ja.
Die musste man ja wenden selber
zeigen, ja, und, wie bei Metroid 1. Und die Wände sehen alle gleich aus. Gameboy-Version. Ja, also tatsächlich muss man erwähnen, dieses Metroid-Amiibo-Ding, das schaltet halt Fusion-Mode halt frei, was halt so ein besonderer Modus ist, also besonders hart. Und das heißt, das hat man nicht, wenn man dieses Amiibo-Ding nicht hat. Und auch Zero Suit Samus schaltet so einen Sound-Test frei, wo man halt die Musik hören kann. Das hat man dann nicht. Also das finde ich schon ein bisschen komisch, ne? Und sonst schaltet deshalb Bilder und so frei. Ja, also aber erst wenn man durchgespielt hat, die Dinge. Und ansonsten hat man eben diese, hat man nochmal Energiereserve und Leben und auch Raketen. Ja, also das finde ich halt ein bisschen blöd irgendwie.
Habt ihr euch die Limited und die Legacy Edition geholt am Anfang?
Ja.
Haben wir, glaube ich, alle, oder?
Ja. War ein bisschen teuer und dann hat Amazon das im Nachhinein runtergesetzt, ne?
Ja, da gab es ziemlich viel Stress auch bei der Bestellung, die wir da hatten. Ich finde die ziemlich cool. Da ist ja auch ein Steelbook im Gameboy-Design bei. Also das sieht schon als sehr nett aus, aber das war ein bisschen schwierig, daran zu kommen.
Metroid 2 ist als Gameboy-Spiel auch nochmal dabei als Download-Code.
Ja, was man wahrscheinlich einmal anschaltet und nie wieder anfasst.
Vermutlich.
Also bei mir auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das anguckt, dann denkt man, ja, also man sieht schon, woher es kommt und so. Aber, boah, das ist halt ein Gameboy-Spiel. Ja,
ich habe den Code bis heute nicht benutzt.
Ich auch nicht. Also generell ist das schon ein ziemlich guter Punkt. Also ich finde die Entscheidung, Metroid 2 zu remaken, wirklich die absolut beste Entscheidung, die man in diesem Zusammenhang treffen konnte. Ähnlich übrigens, wie ich aktuell Resident Evil 2 herbeisehne, weil das wird, glaube ich, vor allem cineastisch einfach enorm profitieren. Und Metroid 2 ist einfach unspielbar. Also das kannst du wirklich
nicht mehr unspielbar würde ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, du kannst nicht mal diagonal schießen, oder?
Nee. Also du kannst im Gegensatz zum Original Metroid auf dem NES, zum ersten Teil, kannst du nach unten schießen. Das ist, glaube ich, eine der Neuerungen.
Aber als unspielbar würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
Ja, das doch.
Das ist schon schwierig, aber halt, also da gibt es andere Spiele, die ich heutzutage weniger gerne spielen würde.
Es ist kein Battletoads oder so, ne? Wo halt besonders schwer ist oder so, aber halt der Vergleich ist schon ziemlich krass. Also ich denke auch, der Code hätte ich auch nicht unbedingt einlösen. Also ich hätte den nicht einlösen müssen. Und sonst war ja dabei so so Kitschkram, ne? So, so ein Morphball-Keyring, so Schlüsselanhänger, was ich nie benutzen werde, weil es bestimmt nach einem Tag total schlimm aussehen würde.
Der Soundtrack, also nicht der Soundtrack aus dem Spiel, sondern so ein Soundtrack aus allen Metroid-Spielen.
Ja, das fand ich
so ein Best-of.
Das fand ich echt gut.
Was war dann noch dabei, das Steelbook?
So ein Pen.
Ja, richtig.
Was aber ein bisschen schwierig ist, weil das halt so ein zackiges S ist. Ich finde das ein bisschen schwierig, so anzupinnen und irgendwas öffentlich. Aber nett ist es, zu haben. Ja, Steelbook, ich glaube, das war's.
Ja, und das Spiel. Bald ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, diesen 3DS, es gab ja auch so ein 3DS im Metroid-Design, den sie damit rausgehauen haben, der hatte
das, hab ich.
Das Spiel. Den hast das du sogar?
Ja, das ist mein 3DS XL.
Sehr schön.
Und das ist krass, ne? Das kam ohne das Spiel. Das hat Samus drauf und ist vorne so, es ist nicht hellrot, es ist so dunkelrot und hinten so eher so ein dunkles Gelb. Also es ist ganz nett. Hat ja Benny ja auch gekauft, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, das ist schon ganz nett, aber ich finde sie auch ein bisschen komisch, dass man halt ein 3DS hat, was zum Spiel erscheint und das Spiel ist nicht dabei.
Ja, es ist so eine Strategie, die Nintendo ganz gerne fährt. Also das haben sie schon häufiger bei diesen Geräten gemacht. Bei den ganzen Zelda-Geräten gibt es kaum eins, wo das Spiel dabei war.
Bei 2DS machen wir es anders, ne? Animal Crossing New Leaf gibt es so ein 2DS XL jetzt und ich glaube, da ist das Spiel dabei. Als Code.
Oh. Ich erinnere mich auch an so ein Dragon Ball 3DS oder auch 2DS, wo das auch dabei ist.
Ja, ja. Mhm.
Und es gibt ja eine Zelda, also hier Link Between Worlds Variante, wo das dann auch dabei ist.
Ja, aber ist ja okay. Irgendwie kam ich auch in so einen Metroid-Hype davor, muss ich erst sagen. Ich verstehe das auch nicht, weil damals, ich meine, ich habe Super Nintendo ja sehr erlebt als so Teenager, ne, so die Zeit. Und als Metroid rauskam, das war so in einem Super Metroid war ja in so einem in einer großen Schachtel, ne? Das war ziemlich groß. Mhm. Und das habe ich immer gesehen, war so, oh, nee. So, ich wusste, dass die Wertungen gut waren, aber so, oh nee, jetzt spiele ich nicht mehr, ist okay. Also habe ich das Spiel verpasst und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, für mich, Metroid ist immer so ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen hinterher und will es einholen. Aber ich habe Super Metroid, glaube ich, nie wirklich durchgespielt. Ich habe es auf dem Super Nintendo Classic, aber habe es auch nicht durchgespielt da. Aber ich fand die Idee immer so gut.
Ja. Ja, so ist die ganze Serie, vor allem die 2D-Teile, sind halt so eine Spielereihe, die ich als Jugendlicher, als Kind nicht begriffen habe. Also ich kam mit dem Spiel nicht klar. Das kam alles erst viel, viel später.
Ja.
Und deswegen genieße ich das gerade auch so, in diese Reihe wieder einzusteigen und jetzt mit dem zweiten Teil dadurch zu sein, demnächst könnte dann Super Metroid anstehen. Das ist halt ein riesengroßes Ding, ne? Auf den Super Nintendo Highlights ist das sicherlich fast überall in den Top 5 mit drin. Das ist halt so ein riesiger, ungeschliffener Juwel, der da noch auf mich wartet. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich bin ja erst mit Metroid Prime auf dem GameCube eingestiegen. Und das ist so ein phänomenal gut geschliffenes Spiel. Das hat mir erst mal so richtig die Augen geöffnet. Und
Ich glaube, also das erste Metroid-Spiel, was ich komplett durchgespielt habe, war bei mir halt Metroid Prime 3. Ich habe Super Metroid aber früher auch immer mal irgendwo gespielt. Das weiß ich noch. Bei mir war das damals auch irgendwie zu schwer.
Ja, man muss da ein bisschen Gefühl für dieses Spiel entwickeln. Ne? Ich habe das Gefühl, dass man in Zelda und ja, Mario ist jetzt kein Vergleich, aber dass man die Spiele einfach viel besseren Zugang findet als in dieses Spiel.
Mhm. Ja, Super Metroid lässt sich einfach alleine. Also es ist einfach erstmal, ne, du kommst aus dem Schiff und musst überlegen, links oder rechts. Bei diesem Spiel Samus Returns ist es halt so, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass man nach rechts läuft.
Ja, links geht's irgendwie nicht weiter.
Ja, genau.
Also da steht man halt irgendwann vor dieser Wand.
Also es ist schon einfacher in der Hinsicht. Ja, aber trotzdem gibt's da auch Momente bei Samus Returns, wo man überlegt, also ein paar Mal habe ich echt überlegen müssen, habe ich was übersehen? Muss ich zurückgehen? Oder ist es irgendwas vor mir, wo ich noch eine Wand hinfinden muss oder so, ne?
Mhm.
Und nicht immer habe ich Lust darauf, denken zu müssen.
Ja. Aber auch hier wieder die Scan-Fähigkeit, die dir genau anzeigt, aha, da kann ich durch. Das hat enorm viel von diesem Explorationsmysterium mir abgenommen. Ich erinnere mich an eine Stelle in Zero Mission, wo ich auch absolut nicht weiterkam, bis ich dann gemerkt habe, dass ich in dem einen Fahrstuhlraum mir im Boden ein Loch reinsprengen muss und dann dort in den nächsten Raum gehen kann. Da habe ich ewig rumgehangen und solche Momente hatte ich überhaupt nicht in Samus Returns. Also da war für mich immer klar, aha, ich muss ungefähr in die Richtung gehen und ja, dann hat das auch gepasst. Und du hast auch immer so ein Ziel vor Augen, dass du ungefähr die Richtung erkennen kannst, wo du hin musst und so. Also da ist, wenn man das Spiel richtig fordernd spielen will, wie klassische Metroids auch, dann sollte man möglichst verzichten, diese Scanner-Fähigkeit einzusetzen. Ich glaube, dann spielt sich das auch ganz anders, das Spiel. Ja, Metroid ist ja eine sehr, sehr gut behütete Serie bei Nintendo, die auch gerne mal eine ganze Konsolengeneration überspringt. Auf dem N64 gab es überhaupt kein Metroid. Die einzige Existenz von Samus ist dort bei Super Smash Bros. Vorhanden. Da tauchte sie mal auf. Auf der Wii U gab es auch keinen Ableger von Metroid. Und von den 2D-Teilen gab es interessanterweise auf dem Nintendo DS auch keinen Ableger, obwohl so viele andere Franchises wie zum Beispiel Castlevania oder Super Mario quasi 2D-Wiedergeburten erlebt haben. Dieser Umstand ist übrigens zuletzt in einem Interview mit dem Director Yoshio Sakamoto erklärt worden, der nämlich meinte, dass der DS nicht die technischen Spezifikationen gehabt hat, um die Vision eines vollwertigen 2D-Metroids umsetzen zu können. Was genau er damit gemeint hat, ist leider nicht klar geworden aus diesem Interview. Ich vermute mal, dass er tatsächlich den Analog-Stick vermisst hat, um das vernünftig umzusetzen. Was witzig ist, weil es ja ein Metroid Prime-Ableger auf dem DS gegeben hat. Und das hat schließlich dazu geführt, dass wir jetzt tatsächlich 13, 14 Jahre warten mussten, bis wir endlich mal wieder ein vollwertiges 2D-Metroid bekommen haben, nämlich das erste seit Metroid Fusion auf dem GBR oder war es sogar Zero Mission, was zuletzt kam, 2003, 2004. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her.
Fusion, glaube ich, ne? Nee. Ach, ja, egal.
Ja, ich verwechsel immer, welches von denen zuerst
erschien. Ja.
Ich dachte Fusion. Ich meine, Fusion war das, also Handheld das letzte. Wenn man jetzt mal dieses Federation Force oder wie das heißt, außen vor lässt.
Ja, das gibt's übrigens relativ billig nachgeschmissen gerade auf Amazon, wenn man das haben möchte.
Nein, Moment, Fusion kam 2002, Metroid Prime, Metroid Zero Mission 2004.
Das kam später, okay, ja, cool.
Und Metroid Prime Pinball kam 2006. Und Metroid Prime Hunters kam auch 2006.
Ja, das ist tatsächlich nur ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, dieses Metroid Prime Hunters, weil ich mir den DS damals genau in dem Moment gekauft habe, wo das nicht mehr dabei war. Also da war ja immer die Demo sonst bei den ersten Geräten beigeliefert. Ja, Metroid 2 erschien 1991 auf dem Game Boy, also noch sehr, sehr früh im Cycle des Game Boys und hat damals eigentlich schon relativ gut aufgezeigt, was auf dem System möglich ist und wo auch die Limits dieses Systems sind. Auffällig ist zum Beispiel, dass die Hauptfigur Samus sehr, sehr groß dargestellt wird, also ungefähr doppelt so groß wie Mario, wenn man die mal nebeneinander hält. Und dieser Umstand allein nimmt ja schon recht viel Platz auf diesem doch ziemlich kleinen Bildschirm ein. Auf der anderen Seite führte das dazu, dass man doch Samus sehr, sehr detailliert schon auf diesem niedrig auflösenden quadratischen Display darstellen konnte. Und Samus Returns erschien dann 2017 als erstes Metroid seit Federation Force. Genau, entwickelt wurde Samus Returns jetzt von Mercury Steam, die anscheinend selbst auf Nintendo zugegangen sind und ihnen vorgeschlagen haben, Metroid Fusion zu remaken. Und Nintendo hat dann aber dann doch die Empfehlung gegeben, sich mal Metroid 2 vorzunehmen, was ich auch für eine sehr gute Idee halte. Mercury Steam kennt man von der Entwicklung von Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate, was ja auch auf dem DS, glaube ich, noch erschienen ist, oder was, 3DS? Mhm.
3DS.
3DS.
Aber eigentlich von allen Lords of Shadow Spielen, oder?
Okay, aber das ist wahrscheinlich das, was man noch am ehesten vergleichen kann mit Samus Returns. Alleine auch, weil es eben 2D ist und ich glaube auch diese Counter-Attack schon besessen hat.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das durchgespielt, aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr. War aber auch ein gutes Spiel. Also nicht perfekt oder so, aber war schon ganz interessant. Nach einer guten Länge und ein gutes Castlevania, wie ich finde, als nicht unbedingt Fan von Castlevania-Spielen.
Ja, ich habe leider noch nie ein Castlevania gespielt. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wo da der beste Anknüpfungspunkt ist.
Mit dem, wie heißt es? Symphony of the Night.
Symphony of the Night wird ja auch häufig empfohlen. Super Castlevania 4. Und ja, Mirrors of Fate finde ich eigentlich auch gar nicht so uninteressant. Und ich habe es auch auf der Xbox 360. Aber
okay, spiel das mal. Ja. Also einfach nur mal so rein. Ich habe es auf Steam gespielt, da gibt es das auch. Das ist irgendwie auch für alles erschienen.
Ja. Ja, niemand aus dem Originalteam hat an dem Samus Returns mitgearbeitet. Yoshio Sakamoto ist, wie gesagt, der Producer des Spiels und Kenji Yamamoto hat als Composer den Soundtrack beigesteuert und der war auch schon bei Super Metroid dabei. Und was auffällt, ist, dass sehr, sehr viele Soundeffekte auch aus der Prime-Reihe hier in dieses Spiel gewandert sind, weil Sakamoto der Ansicht war, dass das diesem Style des Spiels sehr gut passen würde. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Ja, die Story von Samus Returns kann man wahrscheinlich auf einem Bierdeckel zusammenfassen, aber vielleicht steigen wir erstmal an dem Punkt ein, wo wir eigentlich zum Zeitpunkt des Spielbeginns sind, was bisher geschah. Wer möchte?
was passierte denn vorher? Also war man auf einem anderen Planeten?
Man war auf einem anderen Planeten. Wir waren in Zero Mission auf Cebes.
Genau, auf Cebes. Und da war, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nur, dass man halt auf diesen Planeten SR388 fliegt, um alle Metroids zu töten, weil sie eine Gefahr für das Universum darstellen.
Ja. Genau, also das Problem ist, wir haben in Zero Mission oder Metroid 1 gegen die Weltraumpiraten auf Cebes gekämpft, die dort einige Metroids untergebracht hatten. Und durch die Entdeckung der Metroids ist halt eine unglaubliche Gefahr ausgegangen, weil man gemerkt hat, dass deren Potenzial als Biowaffe einfach nicht viel zu mächtig ist und deswegen sollen die Metroids nun ausgerottet werden. Und es wird ein Forscherteam oder ein Team aus Elite-Soldaten auf den Planeten SA388 geschickt. Das ist eben der Heimatplanet der Metroids und dieses Team ist verschollen. Das wird auch, glaube ich, sogar im Intro von Samus Returns erklärt.
Das kann sehr gut sein, ja.
Was ich nur merkwürdig finde, ist, dass man in dem Spiel selber nie auf das Team trifft.
Doch, das
trifft man nicht.
Die Leichen liegen, oder
die liegen
so? Da am Anfang.
Ja. Genau.
Ja, man läuft an denen vorbei, so hallo.
Okay,
so Leute,
aber nur an ihren Leichen.
Im Gaumanzug, die da so liegen, so bäh.
Alles klar. Nee, dann bin ich gerade ein bisschen durcheinander, weil es gibt ja noch dieses andere Remake, AM2R, und da spielt das Team eine größere Rolle. Also da trifft man tatsächlich auch auf dieses Team.
Ah, okay.
Genau, also wir sind als Kopfgeldjäger Samus alleine unterwegs, um sämtliche Metroids auszurotten, die wir finden, bis hin zur Queen. Und das ist dann der Übergang zu Metroid 2. Genau. Mm. Was passiert denn nun in Metroid 2? Die Bierdeckel-Story, der Genozid. schlechthin.
Ja, man muss eine gewisse Anzahl an Metroids pro Gebiet töten, um ins nächste Gebiet vorstoßen zu können. und so nach und nach alle Metroids, um so nach und nach alle Metroids zu töten.
Jo, das ist es.
Und die Metroids, die tauchen ja auch erst, also erst gegen Ende des Spiels, sag ich mal, in ihrer klassischen Metroid-Form auf und vorher in, ja, anderen, also so irgendwie wie so ein, so Käfer oder so, so eine, die ersten, die man trifft, die fliegen irgendwie. Nachher gibt's so eine Mischung aus fliegenden und laufenden, bis sie dann irgendwie nur noch laufen und richtig alienmäßig riesig sind. Und ganz zum Schluss trifft man sie dann halt in dieser Quallenform, wie sie dann auch wieder fliegen. So dieses klassische,
ja,
wie man sich ein Metroid vorstellt.
Ja, das ist eigentlich das Interessante und auch eine der Hauptmessages dieses Spiels, dass wir diese Evolutionsstufen der Metroids mal hautnah miterleben können. Also wir kriegen da eigentlich sehr viel Background, was für spätere Metroid-Spiele dann wichtig sein wird. Und das ist auf jeden Fall das Interessante, was man mitnehmen kann. Das Spiel selber wird ja erzählt komplett ohne irgendwelche nennenswerten Zwischensequenzen. Dialoge sind völlig fehl am Platz. Also wir erleben das Ganze sehr, sehr interaktiv und mit Fokus aufs pure Gameplay. Und auch das ist eigentlich etwas, was dieses Spiel auf jeden Fall auszeichnet. Ja, diese Metroid-Counter visualisieren quasi die Anzahl der Metroids, die wir noch vor uns haben, um schließlich alle zu besiegen, bis wir dann auf Queen Metroid treffen, diese besiegen und das Spiel scheint vorbei zu sein. Aber dann passiert noch was, was sehr wichtig sein wird für den Übergang nachher zu Super Metroid. Nämlich, wir sehen, wie ein Baby-Metroid aus seinem Ei schlüpft und dieses erkennt Samus quasi als ihre Mutter an. Und Samus weigert sich dann auch in dem Moment, dieses Baby-Metroid zu töten und kehrt dann zu ihrem Schiff zurück und wird dann nochmal durch einen halbmechanischen Ridley angegriffen, was ein ziemlich spektakulärer und langer Kampf ist, in dem dann dieses Baby-Metroid dann noch eingreift und uns unterstützt. Und ja, schließlich können wir dann davon fliegen, nachdem wir Ridley dann auch nochmal besiegt haben. Und in einer Post-Credit-Szene sehen wir dann noch, wie einer von diesen wandernden Fröschen, ein Hornwart, habe ich mir in der Wikipedia angelesen, ist es, auf dem Schlachtfeld umherwandert und schließlich von einem Ex-Parasite angegriffen wird. Und die wiederum spielen dann später in Metroid Fusion eine wichtige Rolle.
Das wäre auch ganz cool, also wenn Mercury's Team da dann tatsächlich auch an einem Remake arbeitet.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr verdächtig, dass diese Szene noch gezeigt wird, weil wir vorher vor allem von diesen Ex-Parasites eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen.
Mhm. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wenn sich Mercury Steam bei Nintendo um ein Remake von Fusion beworben hat, sozusagen, dass sie halt auch schon Teile des Spiels also geremaked haben. Um zu zeigen, hier Nintendo, so sieht's aus, das ist unsere Vision, was haltet ihr davon? Mhm. Und dass sie dann gesagt haben, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber benutzt doch so diese Grafik und sowas erstmal für Teil 2. Und dann können wir ja nochmal gucken. Deshalb denke ich mal, dass es so Teile vielleicht auch schon gibt.
Es kann gut sein. Ich fände es natürlich auch cool, wenn sie ein völlig neues Metroid auf die Beine stellen in diesem Stil. Mhm. Ich habe jetzt auch bei Zero Mission halt auch letztes Jahr gemerkt, dass das Spiel sich eigentlich noch fantastisch spielen lässt. Mhm. Und dass es gar vielleicht gar nicht so dringend nötig ist, da jetzt noch ein Remake rauszubringen.
Also ich würde Fusion, glaube ich, lieber als Remake spielen als das Original. Vielleicht, weiß ich nicht.
Ich würde da gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, auf diese Möglichkeit, was danach kommen könnte. Ich habe noch ein bisschen recherchiert zu diesem Planeten SA388 selbst. Mhm. Das ist auch irgendwie eine ziemlich spannende Geschichte, die sich auch, wenn man sie durchliest, sehr viel Hintergrundwissen gibt, was man dann im Spiel wiedererkennen kann. Denn ursprünglich war dieser Planet bevölkert von den Chozo, die versucht haben, sich von dieser Plage der Ex-Parasites zu befreien. Und als Gegenmittel haben sie eben die Metroids entwickelt, also eine biologische Waffe, was anfangs auch sehr gut funktioniert hat. Und danach geriet dieses Unterfangen ziemlich stark außer Kontrolle. Und dann wurden die Metroids und insbesondere die Mutationen, auf die wir hier auch treffen, zur eigentlichen Gefahr. Und als die Chozo dann gesehen haben, dass sie gegen die Metroids nicht mehr ankämpfen konnten, haben sie ihre Städte mit einer giftigen Flüssigkeit geflutet und sich dadurch auch selbst den Lebensraum genommen. Und diese Flüssigkeit sehen wir in Samus Returns gezeigt durch diese lilane Flüssigkeit, die wir nach und nach eben zurückdrängen müssen, indem wir Metroid-DNA in diese Schreine bringen, was auch immer das bringen soll. Also ja, dadurch wird das halt, wird dieser Flüssigkeitsspiegel kontrolliert. Im Original-Gameboy-Spiel war es übrigens so, dass nach dem Töten einer gewissen Anzahl an Metroids ein Erdbeben ausgelöst wird, welches dann Spalten im Erdreich geöffnet hat, wodurch diese Flüssigkeit dann abfließen konnte. Mhm. Generell ist SA388 ein giftiger Planet. Die Oberfläche ist ziemlich trocken und hat eine sehr, sehr aggressive Atmosphäre, weshalb man auch immer Schutzanzüge braucht, wenn man sich dort bewegen möchte. Und das ist der Grund, weshalb der Untergrund sehr, sehr viele felsige Höhlensysteme besitzt, in denen sich das Leben dann entwickelt hat und denen auch die Chozo ihre Städte gebaut haben. An der Oberfläche können Lebewesen nur sehr, sehr kurze Zeiträume lang überleben und nutzen das dann, um sich dort Nahrung zu suchen. Das sehen wir dann auch an diesen Oberflächenbereichen, insbesondere da, wo das Schiff gelandet ist. Und das Einzige, was von den Chozo übrig geblieben ist, das sind diese Schreine, an denen sich Samus wieder aufladen kann, an denen sie speichern kann. Und verschiedene Robotersysteme, also Technik, die überlebt hat, die greifen uns auch an, diese Laserbarrieren. Und natürlich dieser gigantische Minenroboter, den wir als einen der Hauptbosse angreifen müssen.
Das ist so unfassbar nervig. Ich habe es gehasst. Gibt's mit dem ein oder zwei hier Autoscroller zwei, oder?
Es gab nur einen Autoscroller.
Es gab nur einen?
Aber der ging ziemlich lang.
Ja, das ging in zwei Richtungen. Links und dann nach rechts unten.
Ich habe es gehasst. Ich hasse Autoscroller. Das habe ich wirklich gehasst.
Ja, das Problem ist, die 3DS-Steuerung ist für mich nicht so geeignet dafür. Also ich habe halt das Problem, also unten auf dem D-Pad ist ja Morph Ball aktivieren, ne? Mhm. Und ich hatte oft das Problem, dass man halt irgendwie rauskommt aus dem Morph Ball und dann wieder rein muss und dann war es halt zu spät, weil es wirklich nur um Sekunden ging, ne?
Gab es nicht auch irgendwie eine schnelle Variante, in diesen Morph Ball zu kommen mit einem Tastendruck oder so?
Ja, ich denke unten, oder? Mit dem D-Pad nach unten.
Ja, aber irgendwie gab es auch noch eine andere Variante.
Echt?
Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher.
Aber auf jeden Fall fand ich das nicht super dafür geeignet. Also manchmal habe ich auch ich habe ein 3DSS seit einem Jahr. Mein Problem tatsächlich generell mit so Sequenzen war, dass ich hatte ziemliche Krämpfe generell nach den langen Kämpfen. Kontern ist ja mit rechten Bumper und zielen, ohne sich zu bewegen, ist mit links. Und das ist oft da muss man viel greifen und manchmal war es echt ein bisschen anstrengend, ne? Weil die Kanten der Konsole so ein bisschen in die Hände so ein bisschen pressen und das fand ich ein bisschen schwieriger manchmal, wo man sich echt wünscht, könnte es nicht auch für Switch auch sein. So. Aber
das wäre echt noch cool.
Ja, mein Guard halt, diese Minenroboter, das ist ja ein echt langer Kampf mit vielen Mechaniken. Aber auf jeden Fall, ich meine, egal wo Samus hingeht, sind die Chozo ja da gewesen. So ein Zufall und so. Und ist ja, ihr Anzug ist ja so Chozo-Technologie, ne? Oder?
Mhm, genau. Samus ist ja von den Chozo großgezogen worden.
Genau. ja, mein Timo ist ja unser Chozo-Loge jetzt, aber genau. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte da mit so Bio-Waffe, die aus der Rude gelaufen ist und ja, und das erklärt auch, wieso immer so lila Zeugs rumliegt, wo man nicht durch kann.
Ist Timo noch da?
Ah.
Ha. Interessant.
Okay. Deathmag. Mann. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Wir sind noch in der Geschichte.
Du hast von der Freilegung der,
ja,
der Gebiete erzählt.
Ob sein Internet... Ah, doch, wieder da.
Ist er?
Also, in Skype steht er wieder.
Ja, da war er bei mir nicht weg.
Oh, bei mich schon. Heute will die Technik irgendwie nicht.
Ob er weiß, dass er nicht mehr da ist?
Oh nein. Er sagte, stopp mal. Ja, also wir könnten gut aufhören, wo wir eben waren, wo du dann gesagt hast, ist Timo weg, weil da hat man schon gemerkt, dass wir länger Pausen machen, um zu gucken, ob er noch da ist, aber ich glaube, es funktioniert. Jemand spielt Trombone bei mir nebenan.
Ein Blasinstrument.
Ja. Das ist auch super. Ja.
Bei mir ist alles abgeschmiert und hat Skype ein Update gemacht. Jetzt sieht es komplett anders aus. Das ist so krass. Ah. Also ich bin an der Stelle rausgeflogen, an der Robert anfing, warum er mit der 3DS-Steuerung beim Roboter nicht...
Ja, wir haben nicht viel weiter gemacht. Also bei... Du kannst ja... Ich habe gesagt, Timo ist ja unser Chozologe. Und dann kannst du ja dich wieder einschalten wieder.
Ja, okay.
Also wir haben davon gesprochen, dass halt immer Chozo-Technologie da ist, wo die Samus ist. Und dann hat Carsten ja ergänzt, ja, die ist ja von den Chozo aufgezogen und so. Die Eon-Technologie, erzähl uns von der Eon-Technologie, Timo. Da müssen wir, weil irgendwie, also das ist Eon, A-E-O-N, oder?
Nee,
A-E-I-O-N, also fast alle Vokale alle hintereinander.
Okay.
Ja, genau. Also die, um da anzuschließen, genau, die Eon-Technologie, ich nenne sie immer Eon, ist ebenfalls ein Relikt von den Chozo, die einzigartig ist für diesen Planeten, und sie dient als Antrieb für verschiedene Artefakte, von denen sich Samus insgesamt 4 bemächtigen wird im Laufe dieses Spiels. Und genau, welche sind das, Carsten?
Also einmal diese Scanner-Fähigkeit, die man ja direkt am Anfang bekommt.
Richtig.
Als zweites bekommt man...
Das grüne Leuchten. Dieses grüne Leuchten, wo man halt...
Kriegt man die nicht zum Schluss?
Ja, danach kriegt man noch was.
Also ich weiß, dass es halt... Also dieses grüne Leuchten ist halt Unverwundbarkeit.
Ja.
Ich dachte aber, das kriegt man zum Schluss. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Bei mir ist es halt auch schon ein bisschen hier.
Ah, das kriegt man auch schon relativ früh, glaube ich, diesen Schild. Okay. Ne? Dann gibt es die Zeitverlangsamung.
Ja, das kriegt man zum Schluss.
Ja. Und
stimmt.
Diesen
super MG-Schuss.
Diesen MG-Schuss, genau, den Beam Burst, wie er sich nennt.
das nachher super praktisch ist, wenn man mit dem, kann man mit dem Wave Beam durch Wände schießen. Auf jeden Fall kann man nachher einfach durch alles durchbratzen damit und alles überall weghauen. Hm. Das ist super geiles. Aber es verbraucht halt auch diese Aeon-Fähigkeiten-Punkte, die man von getöteten Gegnern aber auch wieder bekommt, wenn man sie kontert? Oder nee, generell glaube ich auch.
Ja, generell auch. Wenn du konterst, kriegst du halt mehr. Also dadurch lohnt sich das schon, das ab und zu mal zu machen. Ich habe vor allem bei schwierigeren Bosskämpfen habe ich diesen Schild eigentlich immer ganz gerne benutzt. Mhm.
Der verbraucht ja zum Glück auch nur Energie, wenn man getroffen wird.
Ja, das hat auch sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe.
Nee, ich fand es halt ein bisschen komisch, weil irgendwie Scannen hat Energie verbraucht, ja, weshalb ich auch nicht so oft gescannt habe, weil ich nicht immer so viel Energie hatte. Und das Schild habe ich erstmal dann, das war beim Wiedereinstieg, als ich das bekommen habe, war so, okay, was mache ich jetzt damit? Brauche ich das? Und so.
Das Schild habe ich tatsächlich nur benutzt, wenn ich es auch wirklich brauchte. Also wenn man durch diese Stacheln und so gehen
musste. Ja, da muss man durchrollen, ne? Das geht ohne nicht.
Bei Bossen habe ich das, glaube ich, nie benutzt.
Ich habe es defaultmäßig so angeschaltet, damit ich halt ein bisschen mehr Schaden nehmen kann. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall ist ein bisschen Energieverwaltung. Und was man von den Gegnern bekommt, wenn man die tötet, ob man Energie oder Leben bekommt, ist ein bisschen so zufällig, glaube ich.
Ich glaube immer das, was man weniger hat.
Also bei mir war es manchmal schon so, dass ich ein bisschen Engpässe hatte. Tatsächlich.
Wobei, manchmal. Du hast aber auch nur mit 30% das Spiel durchgespielt.
Ja, aber immer noch so 12 Stunden. Ich meine, das heißt, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, aber auf jeden Fall, da ist ziemlich viel los, finde ich, mit diesen, also, ich meine, die Zeitverlangsamung, da habe ich mich schon gefragt, ob ich das nicht benutzen könnte bei Bossen, aber das habe ich eben nicht gemacht. Sondern ich glaube, man benutzt das eher, um durch so Hindernisse zu kommen, ne?
Ja, genau, wenn der Boden unter einem wegbricht, dass man da noch durchlaufen kann, zum Beispiel.
Aber funktioniert es auch bei Bossen, dass man die Verlangsamung?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das mal benutzt habe. Mm. Weil ich glaube, die Fähigkeit verbraucht dann auch relativ viel Energie.
Ja, ja.
Also ich habe es, glaube ich, auch nur benutzt, um an einige Secrets ranzukommen. Also wo du an einer bestimmten Stelle eine Rakete abschießen musst und dann über so ein kleines Mini-Labyrinth dann zu der Stelle kommen musst, wo du den Block dann weggesprengt hast. Und wenn du das in der Zeitverlangsamung machst, dann hast du halt die Gelegenheit, da hinzukommen. Mm. Aber ansonsten, glaube ich, wenn ich sie nicht benutzen musste, es ist sowieso so ein Problem von diesem Spiel. Du hast so viele Fähigkeiten. Und es gibt einige ganz wenige Schlüsselszenen, wo du denn eine Fähigkeit benutzen musst, die du das ganze Spiel eigentlich noch nicht verwendet hast, wie zum Beispiel den Ice Beam, ja, den du plötzlich bei einem Boss brauchst und völlig vergessen hast. Also ich hatte völlig vergessen, dass ich das Ding überhaupt habe.
Ja, die braucht man ja, also mit dem Ice Beam kann man ja auch nur die Metroids töten, also die nachher, die Quallen-Metroids.
Genau, nachher gibt's eine Stelle, wo, glaube ich, 10 auf einmal sind. Und da brauchst du den dann plötzlich wieder. Und wenn du das nicht weißt, dann dauert das eine Weile, bis du
weitergekommen bist. Ich meine, mit dem Ice Beam kann man ja einiges machen. Man kann ja Gegner einfrieren und auf die springen, ne?
Ja.
Und ich glaube, damit kann man auch einige Orte erreichen, wo man halt sonst vielleicht gedacht hätte, man kommt nicht dahin. Was ich zum Beispiel vergessen hatte durch die Pause, war, dass man von den Wänden springen kann. So Walljump und so. Weil da kann man eigentlich auch ziemlich viel so hochkrabbeln irgendwie mit so Springen, ne?
Ja, das Problem ist, du hast ja nachher diese Fähigkeit, einfach ewig beliebig viele Sprünge in der Luft zu machen. Dadurch ist es dann auch überflüssig, dass du dann diese Eisfähigkeit benutzen musst.
Ja, ja.
Aber und es gibt auch wieder Fähigkeiten, die einem das Spiel einfach nicht erklärt.
Ja, ja, genau.
Das hatte ich bei Metroid Zero Missions auch schon. Da gibt's ja diesen Speed Dash. Ich weiß nicht, gab's den mal zwei jetzt auch wieder, wenn man also rennt und dann Geschwindigkeit aufbaut, dann konnte man ja irgendwie durch Wände rennen. Oder da gab es das erste Mal in Super Metroid. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Also bei Samus Returns gab es nicht.
Okay, dann ist es vielleicht erst das erste Mal, dass es den bei Super Metroid gibt. Dann reden wir da ein anderes Mal
drüber. Bei AM2R kann es sein, dass die das haben, weil die sind tatsächlich durch alle Metroids und haben so Fähigkeiten da puzzlestückmäßig eingebaut. Ich glaube, da habe ich was gesehen, wo das drin war.
Nee, aber zum Beispiel gibt's ja diesen Superbomben-Jump oder diese Turbo, wo man sich mit einer Superbombe durch die Gegend katapultieren kann. Und davon wusste ich halt auch nichts. Aber der wird ja benötigt, um an einige Items zu kommen. Deshalb musste ich da dann das Internet befragen, wie ich denn da rankomme. Und so, ja, du musst mit einer Superbombe kannst du dich von der Wand wegkatapultieren. Ich so, okay, das wusste ich nicht.
Das muss man wirklich wissen. Also du musst dich an der Wand festkleben, mit deinem Morphball, dann eine Superbombe legen und dann wirst du einfach in die andere Richtung weggesprengt, solange bis ein Hindernis kommt. Und das musst du nutzen an zwei, drei Stellen, um die Items dort, also wenn du alle Items finden möchtest.
Ja, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht erklärt.
Nee.
Bei jeder Fähigkeit gibt's schon so einen kleinen Bildschirmtext, ne? Aber ich glaube, da stand es nicht. Es sei denn, ich habe die überlesen.
Das gab's da nicht.
Okay. Mein Schalten zwischen den Waffen fand ich ein bisschen nervig, weil ich eine Zeit lang ich dachte, man muss immer mit Stylus so arbeiten beim 3DS, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, das muss ich mit meinem Finger machen. Weil man halt zwischen den Waffen schaltet, auf dem Touch-Display unten und dann immer halt einen Stylus rausholen. So, das ging ja nicht. Vor allen Dingen bei einem Boss, wo man halt so tatsächlich die andere Waffe mal braucht.
Diesen Grapple-Beam, ne, mit dem du dir Sachen ranziehen kannst.
Ich das geht ohne nicht.
Dann. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass das einfach einer der überflüssigsten Elemente ist in diesem Spiel. Dass sie wirklich versucht haben, möglichst viel aus anderen Metroid-Spielen hier reinzubringen und das Spiel dadurch ein bisschen zu überladen. Und besonders, wenn man das Spiel länger pausiert, dann kann das ziemlich nervig sein, finde ich.
Also ich glaube, es ist auch wirklich schwer, als Spiel zu unterbrechen. Also das ist ja kurz genug, dass man es eher in einem Rutsch, also über ein paar Tage auch spielen kann. Aber so eine Pause, wie ich gemacht habe oder so, würde ich auch nicht empfehlen. Weil es halt wirklich, da kommt man zurück und vergisst halt auch einiges. Und dann hat man nur 35% am Ende.
Ja, generell ist das aber auch ein sehr, sehr krasser Kontrast zu Zero Mission, weil Zero Mission ist auf dem Game Boy Advanced erschienen, wo einfach weniger Knöpfe vorhanden waren. Mhm. Das heißt, du konntest gar nicht dir erlauben, da so viel verschiedene Fähigkeiten zu geben, zwischen denen du auch ständig wechseln musst. Also hier ist es ja zum Beispiel so, dass nur die Hauptwaffe upgegradet wird und dann quasi alle Fähigkeiten immer mitschleppt. Und dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, den Ice Beam zu nehmen, den Grapple Beam, du kannst die Missiles nehmen, du kannst auf Super Missiles umschalten, kannst auch den Burst-Modus noch einschalten, also das muss man ziemlich viel nachdenken, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel des Guten, aber okay.
Ja, weil bei einem Boss überlegt man, sollte ich Burst-Modus einschalten, obwohl das Energie verbraucht, vielleicht kann ich den Boss schneller töten. Oder zum Beispiel bei Bossen habe ich generell halt die Super Missiles halt verbraucht, bis ich keine mehr hatte. Mhm. Weil man merkt halt, dass es viel mehr Schaden anrichtet, aber man weiß nie, ich meine, man hat halt weniger Super Missiles als normale, also ist das falsch. So.
Nee, also die sind ja eigentlich hauptsächlich für Bosse gedacht. Also für normale Gegner nimmst du sie halt nie. Und ab und zu kommt halt mal eine Tür, für die du sie brauchst, aber da ist irgendwie meistens auch irgendein Gegner in der Nähe, der die dann droppt.
Ja.
Also deshalb Super Missiles eigentlich immer nur für Gegner.
Ich fand's halt immer traurig, wenn ich dann mit Super Missiles halt nicht das Ziel getroffen habe. Dann war ich immer so ein bisschen, oh nein, das ist ein Super
Missile. Wenn man in so eine Super Missile schießt und die dann einfach nur so abprallt und sich so denkt, oh nö.
Ja, ist schon, ja.
Ja, und dann dazu kommt halt noch, dass du für diese Missiles und Super Missiles ständig irgendwelche Tanks findest, um deine Kapazität zu erhöhen, und das wird immer nur um 3 Missiles erhöht oder um eine Super Missile, was das Ganze auch.
Nee, um 5. Waren es nicht 5?
Ich glaube, es waren 3, also es war relativ wenig. Das heißt, sie haben einfach auch dann die Möglichkeit gehabt, noch viel mehr von diesen Containern zu verstecken.
Mhm. Nee, ich meine, normale Missiles sind immer 5er Schritte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier 3 waren.
Ich dachte auch und gerade, aber ich meine, auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, es lohnt sich nicht so. Und manchmal musste ich für so ein Upgrade so viel arbeiten, so irgendwie so ein Puzzle lösen. Irgendwann so, ich lasse es aus, ich komme zurück. Ja, weil tatsächlich manchmal denkt man, jetzt hole ich bestimmt was Wichtiges, weil es schon schwer war, da hinzukommen. Dann da bekommt man einfach ein paar Raketen mehr. Ja.
Habt ihr euch die Chozo Stills, diese Bilder angeschaut, die man freischalten kann im Hauptmenü, wenn man durchs Spiel fortschreitet?
Ich weiß es nicht mehr.
Also es werden im Hauptmenü nach und nach 10 Bilder freigeschaltet, wenn man die Welten abschließt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, man muss die einzelnen Welten auch auf 100% abschließen, damit diese Bilder freigeschaltet werden.
Das kann sein. Ich müsste die Bilder nochmal sehen, damit ich dir sagen kann, ob ich es getan habe oder nicht.
Ich glaube, die würden dir im Kopf bleiben, weil die ziemlich cool gemacht sind. Das sind halt so 3D-Bilder, die so nach und nach freigelegt werden. Und in dieser wird zum einen diese Geschichte der Chozo nacherzählt, die ich ja vorhin hier schon mal ein bisschen kurz zusammengefasst habe. Also wie sie den Planeten entdeckt und bevölkert haben, die sich gegen die Ex-Parasites abgeschottet haben, das Eon entdeckt und so. Und schließlich nicht mehr zur Wehr setzen konnten.
Ja, ich habe Ich habe bei jedem Bild, da sind vier Bilder jeweils, ich habe immer nur eins freigeschaltet. Toll.
Genau, und es gibt nämlich ein 11. Galeriebild, was nur freigeschaltet wird, wenn man das Spiel zu 100% abschließt. Mhm. Und da kann man sich noch nicht so richtig erklären, was da abgebildet ist. Wir sehen nämlich in dem...
Ich habe die nicht gesehen, nee.
Hast du nicht gesehen?
Also ich gucke mir das gerade an, aber ich kenne die nicht.
Okay, ja, schalt mal dein Spiel ein, dann siehst du nämlich, was passiert, wenn du auf dieses 11. Bild gehst, weil das hat so einen kleinen Effekt, das dann kommt, wenn du das erste Mal siehst. Also wir sehen in dem 11. Bild, das ist auch rot eingefärbt, im Gegensatz zu den anderen Bildern, wo eine sehr, sehr mächtige Person steht, vielleicht so ein General unter den Chozo, der die anderen Chozo unterwirft. Es wird bei Reddit so ein bisschen spekuliert dahin, dass die Chozo Hilfe brauchten bei der Flucht von der Oberfläche und sich diese Leute anschließend unterwerfen mussten. Oder dass es irgendeine Art Militärputsch unter den Chozo gab, ist nicht so ganz klar. Und die wichtigsten Mitglieder des Chozo-Rates, also Wissenschaftler und Weise, die sieht man im Vordergrund am Boden liegen. Vermutlich sind sie tot. Auf dem Bild davor sieht man noch, wie sie sich bei dieser mächtigen Person für die Hilfe bedanken. Mhm. Und was das zu bedeuten hat, ist überhaupt nicht klar. Man sieht nämlich auch, dass diese mächtige Person, die da steht und ihre Macht feiert, dass die eine Waffe am Arm hat, genau wie Samus. Und dass hier irgendwie so ein Story-Arc aufgemacht wird, den wir bislang noch nicht kennen. Und das deutet wiederum so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht doch noch ein neues Spiel kommt und kein Remake zu Metroid Fusion. Unklar. Es sind auf jeden Fall diese beiden Elemente. Einmal die Bilder und einmal die Post-Credit-Scene oder die Post-Boss-Scene, wenn man so will, die da auf jeden Fall eine Story ankündigen, die da noch kommen kann und die nichts mit Metroid Prime 4 zu tun haben wird. Weil die Prime-Reihe für sich steht und eigentlich nichts mit den 2D-Teilen zu tun hat. Das hat auch der Producer nochmal im Interview herausgestellt.
Mhm.
Ja. Wenn man das Spiel in unter 8 Stunden abschließt, sieht man Samus am Ende stehen, neben dieser Zeitanzeige, wie sie ihren Helm abnimmt. Und wenn man das in unter 4 Stunden schafft, dann sieht man sie in ihrem Zero-Suit stehen, in diesem blauen Suit, den Robert auch als Amiibo bei sich stehen hat. Und dann, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du gespielt hast, sieht man noch kleine Variationen davon. Wenn du es auf hart durchgespielt hast, in unter 4 Stunden siehst du einen roten Zero-Suit und Samus hat dann grüne Haare, also Punk-Rock-Samus. Und wenn du es auf dem Fusion-Mode in unter 4 Stunden spielst, dann darfst du Samus im Bikini bewundern. Das haben sie tatsächlich da eingebaut.
Finde es nicht so gut.
Ja, Carsten, wir haben das auch schon kritisiert im letzten Teil. Es gibt ja in Zero Mission eine Passage, die im Remake dazugekommen ist, in der du mit ihr tatsächlich im Zero Suit spielen darfst. Und da haben wir noch sehr, sehr gut rausgestellt, dass das auf jeden Fall eine Errungenschaft ist, dass Metroid diese Sexualisierung von Samus abgeworfen hat, nachdem ja schon im NES-Teil man als Belohnung Samus im Bikini bekommen hat und jetzt ist sie wieder da. Was halten wir davon? Naja, gut.
Ich will ja auch, also ja, ich bin halt momentan halt im politischen Klima, weil ich meine, an sich habe ich ja nichts. Also zum Beispiel, ich finde es super toll, wenn Leute Cosplay Samus Zero Suit machen. Also ich finde es auch voll ein cooles Cosplay ist und so, ne? Also ich finde, das ist auch super ästhetisch und alles. Und an sich, habe ich auch nichts gegen Bikini. Nur natürlich das Ding als Belohnung und so ist ein bisschen, kann man so oder so sehen, denke ich. Ist einfach ein bisschen überflüssig vielleicht. Weil wieso würde Samus ein Bikini nach der Mission haben? Man kann nicht in dem Anzug sein, im Bikini, das würde ja voll wehtun, ja.
deswegen finde ich diesen Kompromiss aus diesem Zero-Suit so unglaublich cool, weil der auch extrem stylisch ist.
Wobei, in dem einen Halo-Buch hieß es, dass der Master Chief Engine nackt ist. In dem einen. Und okay, dann wäre es ja egal. Aber ich glaube, das haben die auch mittlerweile geändert.
Ja, weil aber du kriegst halt auch nicht den Master Chief in Unterhose vorgesetzt, wenn du ja, Halo of Legendary durchgespielt hast.
Ja, das wäre gut. Statt sein, ja, das ist eben das Problem, ne? Diese verschiedene Behandlung, ne? Weil am Ende von Halo kriegt man halt Master Chiefs Gesicht zu sehen, ne? Wäre cool, dann, wenn man auch sein Po einfach sieht, so knackig Master Chief Po, weißt du? Der kann bestimmt Holzbalken brechen mit seiner Arschmuskulatur. So. Ne? Das wäre okay. Ja. Das war halt in diesem Buchthema, weil wenn man eingefroren wird, dann kriegt man eigentlich Hautverbrennungen und dann hat der eine Soldat sich gewundert, dass der Master Chief halt keine Schmerzen hat. Ne? Weil überall da drin verbrannt sein muss. Ja. Ja, ich finde sehr altmodisch, diese Belohnung, dass man halt ein stilles Bild letzten Endes am Ende hat, wo man sagen kann, toll gemacht. Weil ich habe zum Beispiel von Prima, also ich finde tatsächlich die Anleitungen von Prima sehr gut. Also ich finde die besser als wie heißt die andere Firma, die immer
Dark Horse?
Hm?
Dark Horse?
Nee, nicht Dark Horse. Also es gibt auf jeden Fall zwei Verlage, die Spielanleitungen machen, ne?
Hm.
Und die von Prima finde ich halt tatsächlich ein bisschen besser. Und das habe ich geholt und die haben am Ende hier haben die eine Anleitung, wie man das unter 4 Stunden schafft. Mit so Skizzen, wo man sich ranhalten muss. Und das sieht schon schwer aus. Ja. So. Also ich weiß nicht, ob ich das je machen würde. Weil tatsächlich, es gab schon ein paar Stellen, wo man sich gut verrennen kann, denke ich. Und Zeit verlieren kann einfach.
Ja, du musst halt schon wissen, was du tust. Aber auf der anderen Seite ist die Metroid-Reihe an sich prädestiniert für richtig gute Speedruns. Also sowohl die 2D als auch die 3D-Teile, wenn du da dir einen Weg gesucht hast, auf dem du richtig gut klarkommst und dann vielleicht auch so noch schaffst, gewisse Fähigkeiten auszusparen und trotzdem das Spiel abzuschließen, das finde ich super spannend. Und gerade die Metroid Prime-Spiele, vor allem das erste, die habe ich früher als Speedrun verschlungen, weil da Leute auf Ideen gekommen sind, also alleine ohne den Doppeljump durch das Spiel durchzukommen und dich durch Clipping-Fehler da irgendwie die Wände hochzukraxeln, das hat mich fasziniert und dass das Spiel das einfach auch erlaubt, dann ohne deine Fähigkeit da in irgendeine Passage reinzukommen. Und bei Metroid Fusion, ich weiß nicht, Carsten, hast du da einen Speedrun gesehen schon? Samus Returns meine ich jetzt?
Ja, auf dem letzten hier Summer Games Done Quick.
Weißt du, ob es da irgendwelche Fähigkeiten gibt oder irgendwelche Moves gibt, die dich überrascht haben?
Ja, es werden so ein, zwei Glitches ausgenutzt. Mhm. Was auch super witzig ist, weil die nicht auf Anhieb funktionieren. Und das erste Mal überspringt er das noch. Und irgendwie beim letzten Mal muss es halt klappen, weil er sonst halt irgendwie statt, also muss er halt irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder mehrere Stunden Spiel spielen. Und deshalb muss das funktionieren und dann sitzt er da halt 5 Minuten an diesem Trick, bis der dann endlich funktioniert und das ist halt irgendwie schon witzig, weil er die ganze Zeit auch sagt und beteuert, dass es nie so lange dauert und das dauert halt echt ewig, bis er das hinbekommt. Aber dann springt er halt auch einfach durchs halbe Spiel sozusagen. Also das tut er nicht, aber er überspringt schon ziemlich viel.
Ja, letztendlich musst du ja versuchen, irgendwie das Ganze abzukürzen, weil das Spiel ja wie so eine Art Kreis aufgebaut ist. Mhm. Du bist die Hälfte des Spiels auf dem Weg ganz tief unter die Erde und am Ende kommst du halt auf der anderen Seite wieder raus.
Ja.
Mhm. Ja, und dazwischen gibt's halt keine direkte Abkürzung. Ja. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Was hat sich eigentlich grundlegend geändert gegenüber Metroid 2 und wie sieht es denn zu im Vergleich zu AM2R aus? AM2R, Carsten, kannst du kurz erklären, was das ist? Das müssen wir auf jeden Fall im Zusammenhang von Metroid 2 erwähnen, weil das eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich ist.
Ja, AM2R ist Another Metroid 2 Remake, das von einer Person, glaube ich, entwickelt wurde.
Milton Giusti, auch genannt Dr. M64.
Genau, der hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, ein Remake oder ein Remake. Ja, heißt es ja auch. Ein Remake von Metroid 2 zu machen. Also im Grafikstil von Super Metroid oder halt so Zero Mission oder sowas halt. Und größer und auch ein bisschen anders, glaube ich, ist es gemacht. Also es ist nicht einfach ein 1:1 Remake, sondern es werden auch neue Elemente mit eingebaut. Also was das Level-Design oder so angeht, das ist schon etwas, das sieht schon anders aus als das Original Metroid 2.
Mhm.
Und es gibt halt, wie wir vorhin, glaube ich, auch schon mal sagten, oder war das im Vorgespräch, es gibt alles mögliche an Fähigkeiten aus verschiedenen Metroid-Spielen, die es halt in Metroid 2 auch noch nicht gab damals.
Genau, sie haben sich auf jeden Fall, also Aufgabe an ein Metroid 2 Remake war es ja vor allem, erstmal zu gucken, wo stand eigentlich Metroid 2, als es erschienen ist. Man muss man so sich vor Augen führen, als Metroid 2 erschienen, 91 auf dem Game Boy, da gab es halt nur Metroid auf dem NES. Und die Challenge war jetzt eigentlich nur, diese Experience auch auf den Game Boy zu bringen an sich. Und Metroid ist ja ein sehr, sehr dunkles Spiel, was dem 4-Farb-Display auf jeden Fall nicht wirklich gut getan hat. Samus wird als helle Figur dargestellt, die Hintergründe sind fast immer tief schwarz. Und dadurch sieht das Spiel halt auch sehr, sehr ähnlich aus, egal wo du dich aufhältst, was die Orientierung auch extrem erschwert. Also die ganzen Areale sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und wenn man da keine Karte hat oder keinen Spieleberater, dann ist man danach ziemlich aufgeschmissen sehr schnell. Neue Eingabemöglichkeiten gab es nicht. Also es war wirklich einfach nur zu versuchen, so Metroid auf den Gameboy zu bringen und weniger die Experience an sich jetzt weiterzuentwickeln. Und hier müssen die Remakes halt ansetzen. Sie müssen sich zwangsläufig die Freiheit herausnehmen, das Spiel auch heute noch möglichst attraktiv zu gestalten. Auf der anderen Seite hast du halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da anzusetzen. Und bei Zero Mission hat man ja schon gezeigt, dass man sich zum Beispiel mit dieser Schleichpassage von Samus in ihrem Zero Suit da doch ganz gut noch den eigenen Stempel aufsetzen konnte. Und mit AM2R, die Entwicklung hat bereits 2006 oder 2007 begonnen. Also die haben da wirklich 10 Jahre gebraucht, um das fertigzustellen. Die haben das halt im selben grafischen Stil wie Zero Mission gestaltet und auch hier neue Level-Designs eingebracht, die grafische Repräsentation aufgefrischt. Also dass auch sehr viel bunte Hintergründe mit reingekommen sind, sehr viele Farben, schönes Pixel-Art an die 16-Bit-Zeit angelehnt. Und auch neue Story-Elemente eingebaut. Zum Beispiel triffst du eben dort auf dieses verschollene Team. Sommer 2016 ist das Projekt dann offiziell abgeschlossen worden. Das Spiel ist dann sogar nominiert worden auf der Game, keine Ahnung, irgendwas. Und Nintendo hat aber relativ schnell dann Copyright-Claim eingereicht und der Download musste dann von der Seite genommen werden.
Mhm.
Was natürlich klar war, zu dem Zeitpunkt wurde schon an dem Samus Returns gearbeitet. Das war natürlich, und das hat Reggie Fils-Aimé auch klar und klipp und klar gesagt, das war der Grund, dass sie eben Profit machen wollten mit Samus Returns und dann nicht gegen ein anderes Remake vom gleichen Spiel antreten wollten, was frei verteilt wird. Und natürlich ist es deren eigene IP, die da eben verwendet wurde. Ja. Interessant finde ich, der Milton Giusti, der Dr. M64, der Kopf hinter diesem Projekt, der ist mittlerweile bei Moon Studios eingestellt worden und arbeitet als Game Designer für Ori and the Will of the Wisps. Und das ist ziemlich cool eigentlich. So.
Ja. Und auch in Metroidvania letzten Endes. Also cool. Auch so ein Franchise, was ich ein bisschen verpasst habe.
Ja, ich auch leider. Carsten hat das gespielt, ja.
Ja, aber es würde ich sehr zu empfehlen. Wir wissen ja, Nintendo ist ja ziemlich krass bei, ich glaube, wenn man YouTuber ist und kein Geld von einem Video haben will, dann baut man irgendwas von Nintendo ein. Aber ja, da ist es aber verständlich, dass die dass die nicht wollten, dass AM2R irgendwie, wobei, ich meine, die haben ja kein Geld an AM2R verdient, ne?
Also nee, bei, haben sie nicht.
Also ja, finde ich ein bisschen schwierig.
Naja, die wollten halt keine Konkurrenz zu dem richtigen Remake.
Klar. Aber
und ja, es ist ja nicht weg. Also wenn du willst, kannst du natürlich rankommen an das Spiel.
Ja, beim Mac ist es ja immer, da muss man immer so Wineskin als Rapper irgendwie haben, ne, um die so Dinge zu spielen. Das hasse ich einfach. Ne? Mhm. Aber klar, also man kommt bestimmt, ist wie bei Streets of Rage. Ne? Es gab auch so ein Remake von Streets of Rage, richtig gut gemacht. Das ist ja letzten Endes auch nicht mehr offiziell im Netz, aber das findet man ja auch. Wenn man möchte. Ja. Aber es ist schon interessant, einfach Gameplay davon sich anzuschauen.
Ja, schaut euch unbedingt auf YouTube an. Es gibt auch einige coole Videos von Vergleichen mit Dingen, wie halt Metroid 2 neben AM2R und Samus Returns aussieht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde da auch zumindest ein Video verlinken, was ich jetzt im Vorfeld auf diesem Podcast mir angeschaut habe.
Was die nicht gemacht haben, ist halt, was finde ich Samus Returns ein bisschen auszeichnet, ich weiß nicht, ob es aussieht, ich weiß halt dieses Kontern, ne? Also man hat schon das Gefühl, man macht dauernd, finde ich. Also bei mir war es so. Ich habe das Gefühl, Hauptsache ich kontere was. Dann.
Ich habe das nach einer Zeit immer wieder vergessen und dann irgendwann, als es dann zu schwer wurde, in Anführungsstrichen, habe ich mir gedacht, ach ja, da war ja was.
Ja. Ich meine, auch bei den Bossen ist es ja so, man kann die ja kontern und richtig viel Schaden machen. Es geht in so eine Animation und davor gibt's so ein gelbes Leuchten. Und wenn man das verpasst, kann man halt nicht halt so eine Schadensequenz machen. Und das heißt, es spielt sogar da auch eine Rolle. Und ich finde, für mich ist es halt so Metroid, das Konterspiel, ja, so ein bisschen geworden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das im Laufe des Spiels dann doch ziemlich genervt hat, diese Counter-Attack, weil das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dass du diese Attacke benutzt. Und ich glaube, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden wird das ein absolutes Muss, die einzusetzen, weil du eben Gegner sofort damit töten kannst. Aber du kommst halt in einen Raum rein und alle Gegner, die da sind, die greifen dich sofort an. Und die sind halt so gepolt, dass du sie auch genau auskontern kannst. Also, dass sie wirklich dann diese Pause haben, die du dann nutzen kannst, um schnell den Knopf zu drücken. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Planeten erforsche und so, dass ich auch einfach da durchrennen kann und die Fauna ignorieren kann, weil gerade diese Flugviecher, die greifen mich immer an. Das Ganze wird ein bisschen entschärft nachher, wenn du mit dieser Screw-Attack da dich durch die Level morphen kannst, weil dann das stellt das eigentlich ganz völlig auf den Kopf. Aber solange du die nicht hast, fand ich das relativ nervig. Und das spielt sich dadurch auch komplett anders als zum Beispiel Zero Mission, was ich jetzt als einziges Vergleichsspiel jetzt ranziehen kann.
Ja. Ein Vorteil hast du halt nach dem Kontern, muss man nicht zielen, sondern man zielt automatisch auf den Gegner, den man halt gekontert hat, ne? Und das ist halt ein bisschen so ein Vorteil, so eine Erleichterung. Ein bisschen nervig ist, wenn zwei einen angreifen. Man weiß nicht, auf wen man gerade zielt. ich fand es auch tatsächlich ein bisschen nervig gegen Ende.
Es wirkte halt nicht natürlich auf dieses Spiel integriert, sondern so noch eine Option, die wir jetzt einbauen und dadurch wirkt das ganze Spiel nicht mehr natürlich. Aber ich will das jetzt nicht schlecht reden. Also es ist halt ein strategisches Element. Es wird auch in Bosskämpfen dann zum Einsatz kommen. Auch bei den Metroids hast du oft die Möglichkeit, das einzusetzen. Und ich würde das Spiel jetzt dadurch nicht spielen wollen. Also es passt mir persönlich nicht so richtig in das Spiel, aber es macht es dadurch nicht schlecht.
Mein letzten Endes, das entschleunigt ein bisschen, wie du sagst, ne, wie man durch die Levels geht. Aber andererseits hat es ein bisschen so ein Strategieelement, dass man immer überlegt, okay, auf welchen Gegner gehe ich zuerst zu, Counterattack fertig machen, dann nächsten. Und dann so kann man halt so, wenn man später ganz viel Leben hat, dann kann man eben ein bisschen Schaden nehmen und durchrennen. Aber am Anfang muss man schon einfach immer gucken, dass man eigentlich, also ohne Counter-Attack nimmt man einfach zu viel Schaden. Also diese kleinen Viecher, die auf dem Boden laufen, die so einen harten Rücken haben, die können echt, also wenn die in einen bisschen reinlaufen, ja, die richten richtig viel Schaden an. Und wenn man das ein paar Mal macht, geht man in den Bosskampf und steht schon schlecht da zu Beginn des Bosskampfes, wenn man nicht irgendwie aufladen konnte davor.
Ja. Also ich fand einige Gegnertypen auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Zum Beispiel diese Schnecke, die dann schnell wegflieht und dadurch, glaube ich, so eine Eon-Spur oder irgendwie was hinter sich herzieht, auf der du dann Schaden nimmst, wenn du da dich da befindest. Das fand ich schon irgendwie süß gemacht, muss ich sagen.
Ah. Oh, und diese Roboter, wie ich die gehasst habe, diese kleinen.
Ja, Carsten, was war dein Hassgegner? Ich erinnere mich, als du das Spiel angefangen hast, hast du irgendwann super geschimpft über eine Stelle, an der du nicht weiterkamst. War das der?
Ja, das war dieser Roboter, also dieser riesige, dieser Tunnelbohrroboter, dieser Berg, dieses Bergbau-Ding. Und zwar, als man richtig gegen den kämpft, weil sich mir eine Mechanik nicht erschlossen hat. Es gibt nachher die Möglichkeit, also da muss man den, also der hat so einen Sauger irgendwie und da muss man den mit Granaten füttern, sozusagen. Also Granaten in seinen Weg werfen. Legen und dann saugt er die ein und wird dann halt quasi von innen kaputt gemacht, so dass man ihn weiter angreifen kann. Und er saugt aber auch Raketen ein. Und ich habe immer mit Raketen auf ihn geschossen und mir ist nicht in den Sinn gekommen, dann, also weil die Raketen bewirken nichts, dass ich dann Granaten nehmen muss. Weil ich dachte, das ist ja im Grunde das Gleiche. Es sind beides Dinge, die explodieren. Wieso geht das mit Raketen nicht? Und ich bin da einfach nicht weitergekommen, bis ich dann auch wieder ins Internet geguckt habe und gesehen habe, man muss Granaten nehmen, okay.
Also mit Granaten meinst du diese Bomben, die du als Morphball legst?
Ja, genau, ja. Diese Morphball.
Okay.
Genau. Ja. Und du musst Spinnenball einsetzen, sonst fliegst du weg. Sonst wirst du eingesaugt.
Nee, das wusste ich schon, aber ich wusste halt nicht, dass ich, also ich habe diese Verbindung nicht hinbekommen, dass man halt, wenn Raketen nicht funktionieren, dass man diese Bomben nehmen soll. Weil für mich ist es halt beides das Gleiche, es sind beides Dinge, die explodieren. Wieso geht das eine und das andere nicht? Das fand ich blöd.
Ja, ich fand's auch unlogisch und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, die meinten wohl, also innen drin, wo die Bomben hingehen, da ist so ein rotes Leuchten und das ist für, so leuchten immer Dinge, die von Morph-Bomben kaputt gemacht werden können.
Ja,
also. Und die Kamera zeigt das wohl ein bisschen, aber das ist mir auch erstmal entgangen. Weil ich dachte, ja, ich habe ja auch so, ich habe gesehen, Raketen fliegen da rein, was? Und dann dachte ich, okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt reingesaugt werden. Dann wurde ich schön reingesaugt. Dachte, jetzt kann ich bestimmt Bomben ablegen da drin und ja, da ging ich einfach eher kaputt.
Und ich fand halt einfach diesen ganzen Boss nicht gut. Also ich mochte den überhaupt nicht. Sehr frustrierend.
Also sein Timing ist ein bisschen, was ich am Spiel gegen Ende, bei vielen Bosskämpfen, aber bei dem ist es ja besonders ausgeprägt, das bestraft dich schon, wenn du das Timing, also an sich, man hat oft zweimal die Chance, also hat zum Beispiel ja diese Hände, die irgendwie so Bohrer sind, und die gehen in beide Ecken des Bildschirms. Und da muss man auch irgendwie reinkabeln und Bomben legen. Und man hat zwei Chancen, das Timing da richtig zu machen. Aber wenn man das halt falsch macht, dann muss man halt nochmal eine ganze Sequenz überleben und versuchen, keinen Schaden zu nehmen. Ja. Dass ich oft das Gefühl hat, manchmal ist es einfach so lange überleben, bis man irgendwann doch die Chance endlich bekommt, wieder richtig Schaden zu machen. Das fand ich einfach ein bisschen ermüdend gegen Ende.
Ja, und also ich fand auch den Kampf gegen das Mother Metroid da irgendwie auch ziemlich schwer und gegen Ridley auch ziemlich schwer, aber lang nicht so frustrierend wie gegen diesen Bohrer.
Ja, so ein Dullbohrer.
Ich finde, bei diesem Bohrerkampf, da musstest du halt auch extrem viele Fähigkeiten sauber einsetzen. Ne? Da gab es dann die Möglichkeit, da mit dem Morphball in seine Arme rein zu krabbeln und dann, ich glaube, einmal hast du sogar die Möglichkeit, mit deinem Grapplebeam ihn niederzuschlagen und sehr viel Schaden zu machen. Und wenn du diese Möglichkeiten alle nicht hinbekommst, dann ist das sehr, sehr schnell frustrierend. Und bei späteren Kämpfen geht's dann doch eher um pure Gewalt. Also gerade bei Ripley habe ich dann doch wieder sehr intensiv diesen diesen Burst-Modus eingesetzt, mit dem ich sehr viel Schaden machen konnte. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da, dass es da mehr auf Geschicklichkeit ankam als hier. Das fand ich zumindest bemerkenswert, so wie ich das empfunden habe. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht und auch visuell ziemlich cool eingefangen, dieser Roboterkampf.
Mhm. Können wir kurz über den 3D-Modus reden?
Also gerne, würde ich jetzt auch drauf hingehen, ja.
Okay. Ich wusste gar nicht, ob wir da überhaupt noch zu kommen, aber also ich finde das ja sehr häufig einfach nur überflüssig. Ich fand es auch in 3D-Land und Link Between Worlds und so einfach nicht gut oder beziehungsweise wirklich überflüssig. Aber Samus Returns habe ich echt gerne mit angeschaltetem 3D-Modus gespielt, weil das echt geil aussah. So, wenn man einfach die Tiefe des Raums einfach so wahrnehmen konnte, das war einfach total geil, wenn man einfach so in die ja, Tiefe so einer Höhle oder so gucken konnte, und das war einfach gut gemacht. Das hat mich echt fasziniert.
Ich stimme dir vollkommen zu. Also ich habe, glaube ich, von allen 3DS-Spielen, die ich gespielt habe, und das sind nicht viele, ist das aber auf jeden Fall das mit dem beeindruckendsten 3D-Modus. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe es auch vollkommen in 3D durchgespielt, bis auf die Bosskämpfe, die ich mehrfach wiederholen musste, weil mich das dann doch sehr angestrengt hat. Aber teilweise hat das Spiel auch wirklich so Momente, wo du richtig, richtig tief in den Raum reingucken kannst, wo du merkst, da ist eine gigantische Halle und ich habe hier irgendwie nur die vordersten 10 Meter, die ich abdecke, und da könnte noch so viel sein, und dann kommst du an Momente vorbei, wo im Hintergrund irgendwie so ein riesiger Boss-Gegner oder, keine Ahnung, nur so eine Echse rumkriegt.
Ja, diese riesige Echse, die dann so von Bildschirm oder die dir so ein bisschen folgt, also du siehst sie dann halt so in mehreren Bildschirmen einfach immer im Hintergrund rumlaufen oder so, das ist total geil.
Und was ich auch an 3D immer toll finde, was leider anscheinend sehr, sehr schwer umzusetzen ist, ist, wenn etwas aus dem Bildschirm rausguckt. Und das gab ja so ein paar Momente, wo das tatsächlich der Fall war. Also da, wo gibt's eine Welt, da ist sehr viel grün, da wachsen sehr viele Pflanzen, und diese Pflanzen, die gucken immer so ein bisschen aus dem Bildschirm raus, und die will ich dann anfassen und so. Und das finde ich schön. Also das hat das Spiel echt sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich sagen.
Schon komisch, dass das eigentlich zur Zeit vom 2DS XL so rausgekommen ist. Also ich fand, ohne 3D sah es halt ein bisschen flacher aus. Ich fand auch Link Between Worlds hat das ganz gut benutzt. Beim 3DS habe ich manchmal so bei schwarzen Hintergründen so ein bisschen so einen Doppelungseffekt. Was halt nicht super ist, aber wenn ich 3D ausgeschaltet habe, fand ich alles einfach viel flacher, ne? Also gerade die Hintergründe und so sehen halt echt toll aus in 3D. Und da sind auch so kleine Sachen wie so Partikel, die scheinbar so im Vordergrund des Bildschirms dann sind und sowas. Das ist echt nett gemacht. Und gerade auch die Standbildschirme am Anfang, die Geschichte erzählen, die sehen in 3D extrem gut aus, finde ich.
Es gab auch gerade bei den Bosskämpfen so Kamerafahrten, von denen ich gerne mehr gehabt hätte, wo dann wirklich mal versucht wird, so ein bisschen den Raum auch zu nutzen. Also da, das hätte man wirklich noch ein bisschen ausbauen können, weil da zeigt einfach der 3D-Modus wirklich, was er drauf hat. Also gerade bei dem letzten Endbosskampf, da gibt's eine längere Kamerafahrt, die wirklich ziemlich spektakulär aussieht in 3D. Das ist schon ganz cool. Ja, du hast eben gerade erwähnt, in Zeiten des 2DS, eigentlich müsste man ja sagen, in Zeiten der Switch, ne? Warum ist das Spiel nicht auf der Switch erschienen? Also gerade 2017, wo zwar schon einige Highlights auf der Switch erschienen sind, wie gesagt, Mario Odyssey, Zelda, um nur zwei zu nennen, aber warum das Spiel nicht? Warum ist das auf dem 3DS erschienen? Ich habe ziemlich lange über diese Frage nachgedacht und irgendwie noch keine plausible Erklärung bekommen dafür.
Kommt ja vielleicht noch.
Ich dachte, die hätten irgendwann irgendwie so eine Quasi-Begründung mit angegeben. bin mir nicht sicher.
Also meine Vermutung ist, dass sie das Spiel als Low-Risk-Title rausbringen wollten. Also das sie auf jeden Fall eine Plattform haben mussten, wo die Basis gut genug ist, also groß genug ist, dass sie auf jeden Fall genügend Einheiten verkaufen können, inklusive Amiibos und Legacy Edition und 3DS Sondermodell und so.
Ja.
Und gleichzeitig die Entwicklungskosten halt niedrig halten wollten, da sie zum Beispiel jetzt nicht auf HD entwickeln müssen und so, sondern auf der Plattform, auf der sie eben alles ja schon beherrschen. Und durch den 3D-Modus hat Samus Returns aber auch auf jeden Fall einen unique selling point, weil das Spiel wird auch deutlich rezipiert für diese tolle 3D-Umsetzung. Also das habe ich nicht bei vielen anderen Spielen so in der Form gesehen. Und ich glaube, die letzten Pokémon-Titel, die erschienen sind, die haben ja nicht mal mehr einen 3D-Modus mitgeliefert gehabt.
Mm, nee. Ich meine, Sakamoto-san, der hat ja selbst was dazu gesagt.
Okay. Okay.
Also der sagt halt, dass er tatsächlich 3D halt benutzen wollte. Und der war auch daran interessiert, dass es halt so Dual-Bildschirme, also zwei Bildschirme gibt, wo man halt eine Karte dauernd hat und auch halt bedienen kann mit Anfassen da drauf. Deswegen fanden die, dass das die richtige Wahl war, sagt er. Ja, da gab es einen Artikel.
Ja, das ergibt Sinn. Und im Zusammenspiel mit eben dieser Scanner-Fähigkeit ist das natürlich auch etwas, was das Spiel unglaublich erleichtert. Also allein die Möglichkeit zu haben, die Karte ständig im Blick zu haben, macht das für mich auch wirklich, wirklich sehr viel besser spielbar, muss ich sagen.
Aber klar, Switch wäre ja auch super gewesen. Ich meine, wäre auch super, aber muss auch sagen, ich habe deswegen auch gesagt, okay, jetzt hole ich einfach ein 3DS, obwohl die Konsole am Aussterben ist, weil man halt einen Katalog hat, was man ziemlich leicht halt, ne, da kann man die Cousinen noch picken, relativ billig. Im Gegensatz zu Brexit, und Metroid gibt's ja auch. Also das heißt, für Nintendo ist das ein Gewinn, wenn so Leute wie ich, die sich gewehrt haben gegen den 3DS, sagen, okay, jetzt hole ich doch mal ein 3DS für. Ja.
Du hast ja jetzt Metroid und Zelda gespielt, ne? Also wirklich zwei absolute herausragende Vertreter dieser Plattform, ja.
Ja.
Und könntest jetzt auch noch auf den DS zurückgreifen, die funktionieren ja auch die Spiele.
Ja, ich habe Chrono Trigger habe ich noch.
Okay.
Auf jeden Fall. Man muss halt sagen, ich finde generell, dass es ein bisschen besser ist als die Vita, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber Samus Returns ist halt wirklich, also es fühlt sich nicht an wie irgendwie so ein altes Spiel, ne? Das war nicht irgendwie so, ach ja, es ist zwar ein Remake, aber auf ziemlich alter Hardware, muss man sagen, ne? Mhm. Aber durch den 3D-Effekt und so wirkt es noch frisch, finde ich. Und musikalisch und Ton und so, muss man sagen, ist es halt top. Also es ist halt, es klingt alles ja toll und von daher war das schon ein ziemlich cooles Spiel. Letzten Endes eins der letzten neuen Spiele, was für diese Konsole erscheint, ne?
Mhm. Ja. Also im Moment sieht man auch etwas ziemlich Interessantes, dass einige Spiele von der Wii U portiert werden auf den 3DS und auf die Switch gleichzeitig, zuletzt mit Captain Todd.
Mhm.
Also ist auch ein Zeichen, dass da Samus Returns irgendwann doch noch den Weg auf die Switch finden wird. Ich hoffe es sehr.
Ja, wenn Nintendo sich zusammenreißt, kann ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Aber das Problem ist ja, die müssten dann tatsächlich diese Bedienelemente irgendwo anders hin tun. Das heißt, die können es nicht. Die müssten sich schon ein paar Spieldesign-Ideen machen, bevor die das einfach portieren. Genau. Aber ich denke, bei einem besseren Bildschirm würde der 3D-Effekt nicht unbedingt auch fehlen oder so. Tatsächlich, ich wollte es nicht auf meinem kleinen 3DS spielen, ne, ohne XL-Bildschirm.
Mhm.
Das fände ich ein bisschen klein teilweise einfach. Weil Samus ist ja ziemlich klein. Also ich finde halt als Figur, grafisch ist Samus eigentlich ziemlich ausgedehnt, ne, also ziemlich lange Beine und hat halt vollen, so breiten Stand oft, ne, gerade nach dem Counter-Attack, und das finde ich, sieht richtig gut aus. Aber trotzdem, da ist ziemlich viel auf dem Bildschirm. Also das ist gerade noch, finde ich, ging bei meinen Augen und 3DS XL.
Ja.
Ja.
Also ich habe mich an den großen Bildschirm auch gewöhnt, auch wenn er so doch sehr grob pixelig aufgelöst ist. Aber bei dem Spiel hat mir das jetzt eigentlich nicht wirklich verhagelt. Also sie verzichten ja auf Anti-Aliasing und solche Geschichten. Ja. Das schafft die Plattform ja, glaube ich, sowieso nicht und das würde auf dem Bildschirm auch nicht funktionieren. Aber nee, es sieht wirklich, wirklich top aus. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch eine Frage offen. Nämlich, wie geht's weiter? Welches Spiel knüpft an dieses Spiel an? Und Carsten, du hast die Diskussion ja schon zu Beginn der Episode unterdrückt.
Ja, und du hast sie während unseres Game Talks hier auch schon beantwortet.
Genau.
Weil du das selbst gesagt hast, dass du das Spiel als nächstes spielen willst. Ja, Super Metroid.
Super Metroid, richtig.
Ist der Nachfolger, also der storytechnische Nachfolger. Weil es da ja darum geht, dass Samus das Baby Metroid auf eine Forschungsstation bringt, wo es dann Space Pirate Captain Ripley
ist Alien.
Dann hat Timo das im Dokument falsch geschrieben.
Oh, okay. Oh,
von Ripley wieder gestohlen wird und wieder nach Cebes gebracht wird, ne? Ist das das? Ja, ne? Der Heimatplanet, der Planet aus Teil 1.
Ja,
genau. Und deshalb würde ich auch sagen, weil Super Metroid auch einfach als eines der besten Super Nintendo-Spiele und als eines der besten Metroid- bzw. Metroidvania-Spiele gilt, würde ich sagen, dass wir uns das dann auch als nächstes angucken und dann chronologisch auch in der Reihenfolge bleiben.
Ja, also wie gesagt, in der Recherche dieses Podcasts ist natürlich das auch aufgekommen, dass das eigentlich logisch der richtige Schritt wäre und dass es auf jeden Fall ein Spiel ist, was ich unbedingt in meinem Leben noch spielen möchte. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir das machen. Auf der anderen Seite, Metroid Fusion wird jetzt auch, glaube ich, ziemlich dicht an dieses Spiel anknüpfen, eben weil jetzt im Nachhinein eine biologische Forschungsstation in der Umlaufbahn von SA-388 eingeführt wird und dann diese X-Parasites studiert werden und dort einiges los sein wird. Aber wenn wir diese Spiele uns vornehmen, dann auch genauer nachforschen, wie jetzt diese Anknüpfpunkte sind und ob es auch noch einen Link zwischen Fusion und Super Metroid gibt in irgendeiner Art und Weise. Aber logisch richtig wäre es jetzt auf jeden Fall mit Super Metroid weiterzumachen und das sollten wir auch tun.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ich würde sagen,
Metroid Fusion ist ja auch das letzte Spiel der Timeline.
Ja, also es ist halt ein bisschen verwirrend mit den Prime-Spielen, aber
ja, stimmt, die Prime-Spiele spielen ja alle noch nach Teil 1 und vor Teil 2.
Ich weiß auch nicht, wer diese Timeline zusammengestellt hat, ob das Fans waren, ob das eine offizielle Timeline ist, aber durch dieses
Interview mit
Sakamoto.
Also es wird ja Geschichte erzählt, deshalb.
Ja, also durch das Interview mit Sakamoto ist halt doch rausgekommen, dass er persönlich der Ansicht ist, dass die Prime-Spiele eine komplett eigene Saga sind und nichts mit den 2D-Teilen zu tun haben.
Aha.
Ja, da kann man jetzt natürlich so oder so argumentieren.
Ja, gut.
Aber gut, Super Metroid wird das nächste Spiel unserer Game Talk Metroid-Reihe sein, wahrscheinlich erst 2019. Aber das wird ja dadurch nicht schlechter, das Spiel. Spielen kann man es natürlich auf dem Super Nintendo Classic oder auf dem 3DS oder auf einem Emulator seiner Wahl. Vielleicht ja auch
oder irgendwann auf dem Super Nintendo.
Vielleicht auch irgendwann mal auf der Switch. Wer weiß. Gut, Carsten, Robert. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß mit dem Spiel wie ich.
Durchaus.
Ist okay. Ja. Samus ist halt richtig cool. Also, genau. Also, ich mag mein 3DS mit Samus drauf.
Sehr gut. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Schaut auf unserer Website rein, playtogether-podcast.de, wenn euch diese Episode gefallen hat und hört gerne auch die Episode zu Zero Mission nach, das wir im letzten Jahr aufgemacht haben. Ja, ich würde sagen, war's für heute. Bis zum nächsten Mal und euch weiterhin frohes Zocken.
Tschüss.
Ciao. Kann ich jetzt wegrollen im Wurfball.